Mose 33. Wer mitlesen will, 2. Mose 33. Ich werde das ganze Kapitel lesen. Und dort lesen wir: Und der Herr redete zu Mose: Geh, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Deine Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deine Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht aus dem Wege vernichte. Als das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie, und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt: Sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, und ich werde zusehen, was ich für dich tun kann. Da entledigten sich die Söhne Israels ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, und das Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Mose nun sagte zum Herrn: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen, und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete: Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Der Herr antwortete Mose: Auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen. Er aber sagte: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete: Ich werde all meine Güter an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr: Siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen, und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützen über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen, und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Soweit die Worte der Heiligen Schrift, und ich will jetzt noch beten. Lieber Vater, heiliger Gott, wenn wir das so lesen, was Mose hier berichtet über sein Gespräch mit dir und wie er mit dir gelebt hat, dann merke ich, das ist etwas anderes als das, was ich erlebe. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, ein wenig zu verstehen und zu lernen, was es heißt, mit dir zu reden wie mit einem Freund. Das wünsche ich mir so, dass du mir jetzt hilfst und dass du unser Herzen jetzt auch dadurch berührst. Amen. Ja, danke für eure Ausdauer. Kommt nicht alle Tage vor, solch ein langer Text, aber ich dachte, Ich will das Kapitel ganz lesen. Jetzt eine Frage am Anfang will ich stellen. Wer ist eigentlich Gott für dich? Ist das jemand, mit dem du redest? Ist das jemand, der mit dir redet? Und wenn ja, die Frage, wie redest du mit ihm? Was bittest du ihn? Und jetzt die Frage, was könnte man über deine Beziehung zu Gott aussagen? Oder die andere Frage, wie würdest du selbst deine Beziehung zu Gott beschreiben? Hier haben wir in diesem Kapitel 33 den Bericht von jemandem, der über seine Beziehung zu Gott schreibt. Und das möchte ich heute mit euch ein wenig anschauen. Und auch wenn diese Situation und dieser Mann vor 3500 Jahren gelebt haben, glaube ich trotzdem, dass das für uns Bedeutung hat und dass wir davon lernen können. Dieser Mann Mose, der die 5 Bücher Mose geschrieben hat, der ist die Person im Alten Testament, die wie keine andere eine intime, tiefgehende Beziehung zu Gott hatte. Und wer die 5 Bücher Mose mal gelesen hat oder gerade auch dieser Abschnitt hier, der merkt, was dieser Mann mit Gott erlebt und durchlebt hat. Und ich glaube, wir können lernen, auch wenn Mose mit seinen Aufgaben, mit seiner Situation etwas völlig anderes ist, wie du heute im Jahr 2010 am 7. März hier sitzt und denkst, wie bitte hat mein Leben etwas zu tun mit dem Mose und seinem Leben und der Aufgabe, die er vor sich hatte. Wenn wir das Buch bedenken, aus dem dieser Text heute Morgen stammt, für uns Deutsche ist es das Buch 2. Mose, für den Amerikaner ist es das Buch Exodus und auch aus den lateinischen Übersetzungen, da kommt das Buch Exodus her. Im Hebräischen beginnt das Buch einfach mit dem ersten Buchstaben, Namen. Aber Exodus trifft es besser, denke ich, um zu erklären, worum geht es in diesem Buch. 2. Mose sagt nicht viel aus, das 2. Buch halt. Aber Exodus erzählt im ersten Teil des Buches von dem Auszug aus Ägypten. Von dem, was hat Gott da eigentlich getan mit einem Volk, das 400 Jahre in der Knechtschaft war. Und dann beruft Gott einen Mann, den Mose, und sagt, Mose, ich will dich zum Führer dieses Volkes machen. Und dann handelt Gott mit wunderbaren Wundern und Plagen, führt Gott das Volk aus Ägypten heraus. Und dann lesen wir vom Bundesschluss. Gott sagt, Israel, du bist mir sehr kostbar und ich habe Großes mit dir vor. Ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein, ein Königreich. Und dann bekommt der Mose von Gott die 10 Gebote auf dem Berg. Mose bekommt von Gott Anweisungen, was die Stiftshütte angeht. Nur es gibt ein Problem. Der Mose bleibt ein bisschen lang weg. 40 Tage. Stellen Sie sich das mal vor. Da ist der Führer, der Gemeindeleiter oder der Chef von einem Betrieb und 40 Tage lässt er sich nicht blicken. Und das Volk, so verdorben wie es ist, dann liest man das in Kapitel 32. Die kommen damit nicht zurecht, dass ihr Führer, ihr Anführer nicht mehr da ist. Und dann lesen wir da in Vers 1, 32, als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mache uns Götter. Vor ein paar Wochen ausgezogen aus Ägypten, erlebt, was es heißt, den lebendigen Gott zu kennen. Und einige Tage später, auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und dann kommt da diese Geschichte, diese für mich so traurige Geschichte von einem Volk, das sich Götter macht, nämlich ein goldenes Kalb. Und Mose kommt vom Berg herunter und sieht das, diesen Abfall. Und ist mit Gott dann im Gespräch und Gott will eines, er will dieses Volk vernichten. Das ist natürlich eine schwierige Frage, Gott, wie kannst du das? Du hast dem Abraham versprochen, du willst eine große Nation aus ihm machen und jetzt auf einmal willst du es vernichten. Aber trotzdem, da war etwas in Gott, das konnte er nicht ertragen. Aber Mose, und da tritt er zum ersten Mal auf als ein Mensch, der betete. der mit Gott rang, der mit Gott argumentierte: Gott, das kannst du nicht machen. Was denken denn die Ägypter, wenn du jetzt dein Volk Israel hier so vernichtest? Okay, Gott lässt sich überzeugen und sagt: Okay, ich vernichte sie nicht. Einige sterben, muss man auch dazu sagen. Und dann ist das Kapitel 33 da. Und Gott sagt zu Mose hier, interessant: Geh, ziehe von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast. Das muss man sich mal vorstellen. Gott ruft den Mose: Mose, ich will dich gebrauchen, führe das Volk heraus. Und jetzt sagt Gott zu Mose: Mose, pass auf, mach du das allein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin raus. Wenn ich mitgehe, ich raste aus. Ich kann das nicht. Ja? Gott distanziert sich von seinem Volk und sagt: Ich gehe nicht mit. Dieses Volk ist ein halsstarriges Volk, so steht es in meiner Übersetzung. Dieses Volk ist stur, hartnäckig, lässt sich nichts sagen, ist unverbesserlich. Und Gott sagt: Nein, ich gehe nicht mit. Ich bin nicht dabei. Und jetzt ist die Frage an dich, gleich am Anfang: Wo stehst du? Ist Gott in der Mitte von deinem Leben? Zieht er mit dir? Oder sagt er: Nee, so wie der sich verhält, so wie der pfeift auf das, was ich will, mit dem will ich nicht mehr unterwegs sein. Kann es sein, dass du vielleicht mal erlöst wurdest, so wie das Volk Israel, so richtig erlebt hast, was Gott in deinem Leben getan hat, und heute Morgen hast du diese Erlösung, das, was Gott getan hat, längst vergessen. Und vielleicht muss Gott sogar zu dir sagen: Du bist ein halsstarriger Zeitgenosse. Hat sich Gott vielleicht aus deinem Leben zurückgezogen, weil du nicht ihm vertraut hast, sondern mehr, so wie das Volk, anderen Götter, und gesagt: Mach uns Götter, die vor uns herziehen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich wünsche uns, dass wir uns überprüfen und sagen: Gehöre ich zu diesem Volk oder bin ich mehr der Mose? Für mich war das natürlich schwierig, denn wenn du jetzt predigst und zu den Leuten redest, sind sie Mose oder sind sie das Volk? Ich glaube, wir haben hier beide. Und ich glaube, wir können jeder für uns sich selber da prüfen. Und Gott sagt: Ich gehe nicht. Und dann auf einmal lesen wir dann in Vers 7 einen Abschnitt, bei dem auch die Ausleger wirklich Probleme haben. Wie passt das da rein? Dort lesen wir dann im Vers 7 von einem Zelt. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf. Gott sagte: Ich will nicht mehr in der Mitte von diesem Volk sein. Gott hatte aber dem Mose seine Gegenwart versprochen und deswegen gab es da dieses Zelt. Das war auf keinen Fall die Stiftshütte. Mose hatte schon die Anweisungen erhalten, einige Kapitel vorher. Aber die Stiftshütte war noch nicht eingerichtet. Und wir lesen hier auch nichts von Opferaltar, von Heiligtum und von Priestern, die alle wesensmäßig auf die Stiftshütte hindeuten, sondern hier können wir uns einfach ein kleines Zelt vorstellen. Ich stelle es mir so vor, wie der alte Mann Mose sich fern vom Lager ein Zelt aufbaut. Das hat für mich irgendwie was. Damals gab es wahrscheinlich nicht diese Iglu-Zelte, die man so leicht aufbauen konnte, sondern das war bestimmt Arbeit. Aber da draußen, außerhalb des Lagers, da war Gott. Und da war der Mose. Und da konnte man Gott begegnen. Und was wir dann hier so lesen, und wenn Mose hinausging, das ganze Volk stand da. Das muss ein Schauspiel gewesen sein. Ich wüsste gern mal, wie dieses Lager der Israeliten ausgesehen hat. Ich wüsste gern mal, wie diese Wolkensäule vor dem Zelt da gehangen hat. Auf jeden Fall, es gab da diesen Ort, wo Gott mit Mose redete. Wo es möglich war, Gott zu begegnen. Und das Volk, jeder, der Gott begegnen wollte, der ging zu diesem Zelt. Und in der Gegenwart von Mose sprach Gott auch mit den Menschen. Gottes Heiligkeit forderte es, dass er nicht mehr unter ihnen sein konnte, sondern außerhalb des Lagers. Und dann beschreibt Mose hier, wie hat er diese Beziehung mit Gott erlebt. In Vers 9 lesen wir: Und der Herr redete mit Mose. Und dann auch dann in Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie man ein Mann mit seinem Freund redet. Und hier will ich einfach mal drei Dinge festhalten und hineinschauen. Was hat denn Mose eigentlich zu sagen über seine Beziehung zu Gott? Und was können wir davon lernen? Ich meine, wenn Mose hier sagt, und der Herr redete mit Mose, sagt Mose eigentlich, und Gott redete mit mir. Und ich weiß eigentlich nicht, was das wirklich bedeutet. Hat Gott geredet, so wie ich jetzt zu dir rede und du mich hörst? Hat Gott anders geredet? War es eine akustisch hörbare Stimme oder nicht? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wissen wir, Gott hat im Alten Testament geredet. So steht es auch in Hebräer 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat. Gott hat verschiedene Arten zu reden. Auf jeden Fall, Gott redete mit Mose. Und da will ich jetzt auch uns fragen oder dich, redet Gott mit dir? Hörst du seine Stimme? Ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der sagt, ja, ich habe sie schon mal gehört. Hier in mein Ohr, akustisch. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst. Ich weiß nicht, ob du das sagen musst, aber redet Gott mit dir? So eine Stimme, die innerlich in dir hochsteigt und von der du weißt, das ist Gott. Er spricht gerade zu mir. Redet Gott zu dir durch seinen Geist, redet Gott zu dir durch sein Wort. Ich denke, das sollten wir uns fragen und nach Auswegen suchen, wenn das nicht so ist. Aber gehen wir weiter. Der zweite Punkt, Gott redete nicht nur mit Mose, sondern, und das steht hier, von Angesicht zu Angesicht. Und auch hier bleiben natürlich Fragezeichen da. Was bedeutet das? Saß Gott, vielleicht als alter, grauhaariger Mann, diesem anderen alten Mann gegenüber? Und redeten die dann miteinander? Und wie lösen wir das Problem in Vers 23? Mein Angesicht, sagt Gott, darf nicht gesehen werden. Wie? Ich denke, die reden von Angesicht zu Angesicht. Was meinst du, was könnten wir da für eine Lösung finden? Ich glaube, das eine widerspricht dem anderen nicht. Wenn Gott mit Mose redete, von Angesicht zu Angesicht, dann heißt das, dass Mose eine gewisse Schau oder eine gewisse Gegenwart Gottes erlebt hat. Gott war da. Nicht in seiner ganzen Fülle und seiner ganzen Herrlichkeit, aber vielleicht ein Teil davon. Gott offenbarte sich Mose, glaube ich, besonders, aber niemals vollständig. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch auf uns übertragen können. Brauchen wir eine Wolke in unserem stillen Kämmerlein, um zu sagen, ich habe mit Gott geredet, von Angesicht zu Angesicht. Oder geht es auch anders? Ich glaube, wir brauchen keine Erscheinung. Ich glaube, wir können mit Gott reden, von Angesicht zu Angesicht. Ich selber, ich habe das erlebt. Ich weiß, wie das ist. Wenn ich dann auf die Knie gehe und ich werde still, und dann bin ich mir bewusst, ich beginne jetzt mit dem lebendigen Gott zu reden. Und dann wende ich mich an ihn und sage Gott oder Vater. Und dann weiß ich und dann kriege ich so eine Gewissheit, dass er jetzt da ist. Und mir vorzustellen, dass Gott jetzt hier ist und dass ich mit ihm reden könnte von Angesicht zu Angesicht, das sprengt unser Verstand. Auf jeden Fall geht es, glaube ich, darum, wenn wir mit Gott reden wollen, dann hat das etwas mit Nähe zu tun. Da gibt es keine Distanz wie zwischen dem Volk und Gott. Die konnten nicht einfach mit Gott reden. Die mussten erstmal raus zum Zelt und die brauchten den Mose. Aber du heute, du kannst mit ihm reden. Und ein gewisser Bruder Lorenz sagte, Gebet ist eigentlich nichts anderes als ein Sinn für Gottes Gegenwart. Und das ist mit Gott reden von Angesicht zu Angesicht. Wenn du ihn neben dir sitzen hast, wenn du mit ihm redest und du weißt, er sitzt dir gegenüber. Und das wünsche ich uns so dass wir dieses Gebetsleben führen und mit ihm weitergehen. Und das Dritte, was wir dann hier finden, ist, Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Ich möchte dich fragen, hast du einen Freund, so einen richtig guten, oder hast du eine Freundin? Nicht so ein Kumpel, den man mal trifft, hier auf dem Schwätzchen, dann redet man, ah, wie geht's, ja gut, wie läuft's und so. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, aus meiner Arbeit mit Jugendlichen, da habe ich meine Erfahrung gemacht und ich weiß, was es heißt, für Jugendliche mit ihrem Freund zu reden. Ich meine jetzt nicht die Jugendlichen von hier, sondern von woanders. Die Jugendlichen, die reden mit ihren Freunden auf eine Art und Weise, wo ich mich frage, passt das? Die reden nämlich so, ey, Alter, ey, du Drecksau. Und die beschimpfen sich. Ehrlich, die beschimpfen sich. Die machen einander schlecht. Und ich sage, wie redest du mit dem? Ist ja nicht so gemeint. Ich meine, das kann es auf keinen Fall hier heißen. Ja? Gott redete mit Mose wie mit einem Freund. Und hier meint Mose nicht die Jugendsprache im Jahr 2010, wo man den anderen disst und niedermacht und am Ende, hey, ist alles okay. Sondern hier geht es um etwas anderes. Du kennst so einen Freund. Ich hoffe, jeder hat so einen Freund, mit dem man reden kann über alles. Mit dem man ehrlich sein kann. Bei dem man offen sein kann. Dem man um alles bitten kann. Und dem man auch mal seine Meinung sagen kann. Fällt dir vielleicht ein Mensch ein, mit dem du so reden kannst? Und dann, wenn du dann diesen Menschen vor Augen hast, warum kannst du dann nicht mit Gott so reden? So natürlich, so frei, so offen, so ehrlich. Das ist nämlich das, was wir hier von Mose lernen. Und wir werden uns gleich ein Gespräch anschauen, wie er mit Gott geredet hat, wie mit einem Freund. Aber dieses Offene und dieses Ehrliche mit einem Freund. Und ich habe so die Tendenz, merke ich auch bei mir, dass ich Codewörter benutze, Floskeln benutze. So würde ich nie mit einem Freund reden. Aber wir tendieren dahin und meinen, auch vielleicht aus unserer christlichen Prägung, diese Worte, diese Floskeln müssen dabei sein. Und dann ist es schon recht gebetet. Und um diesen abzuhelfen, rate ich dich und lade ich dich ein, der beste Weg, um mit Gott zu reden wie mit einem Freund, ist der Weg, dass du dich befreist von allen äußeren Einflüssen und allem, was andere denken. Oh, was denkt er jetzt, wenn ich mit Gott rede? Nein, der Weg ist ganz allein mit ihm zu reden. Wie mit einem Freund. Und das zu lernen und zu praktizieren. Und irgendwann kann man es auch vor anderen. Und irgendwann wird es natürlich. Also für das Volk gab es diese Distanz. Und das Schöne ist, wir sitzen heute Morgen hier und wir haben diese Distanz nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Beziehung zu Gott und ein Gespräch mit ihm ist nicht erst möglich durch den Mose, durch den Aaron, durch irgendeinen Priester. Nein, er ist unser Freund und er ist unser Bruder und da rede ich von Jesus. Und das ist gerade das Schöne. Dass er gekommen ist und hat etwas getan. Und das ist zu lesen in Hebräer 10. Wie sagt es da der Hebräerbriefschreiber? Ich will das gerade mal lesen. Hebräer 10. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, so lasst uns hinzutreten. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Leute, Jesus hat so viel dafür bezahlt, dass du Gott begegnen kannst, wie mit einem Freund. Das hat Jesus viel gekostet und deswegen wünsche ich uns das, dass wir dieses Vorrecht wertschätzen und dass wir begreifen, Jesus ist unser Freund, Jesus ist unser Bruder und Jesus ist der, der uns den Weg eröffnet hat. Und damit sollten wir nicht leichtfertig umgehen, sondern wir können mit Gott reden, wie mit jemandem, der neben uns sitzt, wie mit einem Freund. Und Gott will mit uns reden. Aber jetzt wollen wir uns dann das Gespräch mal anschauen von Mose und wie er denn jetzt mit Gott redete. Was haben die denn so besprochen? Ich glaube, das ist nicht von ungefähr, dass dann dieser Abschnitt ab Vers 12 dann angehängt ist. Und klar, die Situation von Mose ist eine andere, aber die erste Bitte, die Mose hier an Gott richtet, die beginnt so, dass er Gott an etwas erinnert. Hast du nicht gesagt? Wo lesen wir das? In Vers 12 am Ende. Wo du doch selbst gesagt hast. Mose will, dass Gott jemanden mitsendet. Und dann sagt er, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Was bedeutet das? Ich kenne dich mit Namen. Aus dem Bericht von Mose wissen wir gar nicht, was das wirklich bedeutet. Ich kenne dich mit Namen und du hast Gunst gefunden. Aber wenn wir daran denken, was bedeutet es, jemand mit Namen zu kennen, dann wissen wir auf einmal, wenn wir jemand mit Namen kennen, dann kennen wir ihn auf einer persönlicheren Ebene. Und die Rahel berichtete mir, wenn sie im Kreis da mit Frauen im Gespräch ist und sie betreut, wenn da auf einmal der Name dazu kommt und Rahel als Betreuerin mit Namen angesprochen wird, auf einmal ist da eine ganz andere persönliche Ebene. Ich kenne dich mit Namen. Gott kennt dich auch mit Namen. Und Mose sagt, ich habe doch Gunst gefunden in deinen Augen. Gunst, ich weiß nicht, was bei euch in den Übersetzungen steht. Gunst ist ja ein Wort, das kennen wir nicht mehr so, aber man kann es auch mit Gnade oder Wohlwollen bezeichnen. Mose sagt zum Gott, ey Gott, du hast gesagt, du kennst mich. Du hast gesagt, du hast mir Gnade geschenkt. Ja dann, und dann fängt er an zu bitten. Und das ist genau das, was wir auch tun können. Wenn wir zu Gott kommen, kommen wir nicht von ungefähr zu ihm, sondern wir kommen, weil Gott uns kennt. Mit Namen, Jesus hat es gesagt in Johannes 10, ich kenne meine Schafe mit Namen. Und ich weiß, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Schaf, das Jesus kennt mit Namen. Mit deinem Namen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und eines Tages wirst du einen neuen Namen bekommen, den niemand kennt als nur Jesus. Und das ist noch viel besonderer. Aber auf jeden Fall, nicht nur Gott kennt deinen Namen, sondern du hast Gnade erlebt. Du bist erlöst worden. Und das gibt dir ein Anrecht, zu Gott zu kommen und zu sagen, okay Gott, wenn du zu mir stehst, dann bitte ich dich auch. Und dann wendet Mose sich mit seinen Bitten und bittet um drei Dinge. Und die steigern sich. Seine erste Bitte ist, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, Vers 13, dann lass mich doch deine Wege erkennen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du Wegweisung brauchst. Ich weiß auch nicht, ob der Mose eine Wegbeschreibung ins verheißene Land haben wollte. Ich glaube, darum geht es nicht. Ich weiß, wir sind unterwegs. Wir sind Pilgerer auf einer Reise nach Hause. Und wir brauchen jemanden, der uns den Weg zeigt. Und das ist Gott. Und ich glaube auch hier diese Aussage, lass mich deinen Weg erkennen, ist natürlich wichtig für die, die jetzt nach einem Ausbildungsplatz suchen, für andere, die nach einer Wohnung suchen. Welche Wohnung? Wo sollen wir wohnen? Das sind alles wichtige Dinge, bei der wir auch Gottes Weisung brauchen. Aber ich glaube nicht, dass das Mose auf dem Herzen war. Sondern Mose wollte viel mehr und viel tiefer gehen. Nämlich er wollte die Gedanken und die Pläne und die Absichten von Gott wissen. Und er wollte wissen, Gott, was hast du mit mir vor? Was hast du mit uns vor? Und darum geht es auch in deinem Gebet zuallererst. Nicht, wo soll ich wohnen, sondern Gott, was hast du mit mir vor? Und da lade ich uns ein, dass wir darum beten, nicht nur praktische Wahlmöglichkeiten, wohin, sondern Gott, was willst du? Und was ist dann Gottes Antwort? Er antwortet, Vers 14, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Das heißt, Mose bekommt hier keine Wegbeschreibung. Pass auf, hier hast du die Wegbeschreibung, jetzt los. Nein, Gott sagt zu Mose, es ist egal, wo wir hingehen. Wichtig ist, dass ich mit dir bin und ich will dich zur Ruhe bringen. Ich glaube, Der Mose hatte eine richtig große Last auf dem Herzen. Und diese Bürde, die der Mann zu tragen hatte, ein Volk mit 2 Millionen Menschen, das es so halsstarrig und so murrisch war, zu führen, diese Last können wir uns nicht vorstellen. Aber ich weiß, du trägst in deinem Leben auch Lasten mit dir. Und du fragst, wie sollst du diese tragen? Dann kannst du wissen, nach dem, was Gott hier sagt, sagt er, ich bin mit dir. Und nicht nur das, sondern ich will dich zur Ruhe bringen. Ich will dir helfen, mit all dem Druck, mit all der Last, mit all den Schwierigkeiten umzugehen, die dir begegnen auf dem Weg, den ich dich führe. Jesus sagt es, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, aber eines ist da Bedingung, wenn du unterwegs bist. Und dazu lade ich dich ein, vielleicht bist du irgendwo stecken geblieben in deiner Reise mit Gott, in deiner Reise nach Hause, dass du wieder zurückkommst und sagst, Gott, lass mich deinen Weg erkennen, komm, nimm mich wieder mit. Und dann, Vers 15, Mose hat noch nicht genug. Das könnte ja eigentlich schon reichen. Nein, er sagt dann, Vers 15, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Also ganz klar, Mose weiß, was er will. Gott sagt Mose, geh, und Mose sagt, nein, ich gehe nicht, wenn du nicht mitgehst. Und dann, nämlich dann, in Vers 16 argumentiert er dann. Er will nämlich nicht einfach nur Gott dabei haben, sondern Vers 16, woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe? Oder anders gesagt, woran soll man erkennen, dass du für uns bist, wenn du nicht mit uns gehst? Er sagt eigentlich dadurch, Gott, deine Wege zu erkennen ist gut, aber du selbst sollst mit uns sein. Er will also noch mehr wie Gottes Gegenwart und Gott erkennen, sondern er will Gott selber dabei haben. Und er sagt eigentlich auch, ohne Gott ist alles zwecklos. Und wir sind ja auch überall unterwegs. Wir gehen jetzt mit dem Leitungskreis am Freitag auf eine Klausur. Und mein Gebet ist, Gott, wenn du nicht mitgehst, dann führe uns nicht auf den Hegelberg, damit wir uns da treffen. Das hat keinen Sinn. Als ich meine Frau heiratete, war das auch mein Gebet. Gott, wenn du nicht mitgehst, dann lass mich diese Frau nicht heiraten. Ich brauche dich. Und dann halt hier dieses Argument von Mose, Gott, wir brauchen dich als Auszeichnung. Denn ohne dich kann man nicht erkennen, dass du für uns bist und mit uns bist. Und jetzt dann die Frage an uns als Gemeinde. Das, was der Mose so auf dem Herzen hatte, das er zu erkennen sein wollte vor allen anderen Völkern. Jetzt die Frage, woran erkennt man uns als Gemeinde? Erkennt man uns daran, dass Gott mit uns ist? Sind wir eine Gemeinschaft, wo die anderen sagen, ich weiß nicht was, aber irgendwie sind die anders. Irgendwie haben die etwas, was ich nicht habe. Oder die Frage, wenn das nicht so ist, ist das unser höchster Wunsch als Gemeinde? Dass wir vor den Menschen in Bad Krozingen, ist das dein höchster Wunsch auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, dass du ausgezeichnet bist mit diesem Erkennungsmerkmal, Gott ist mit dir. Wenn nicht, dann sollte das unser Gebet sein. Der Mose sagte so schön, ey, woran soll man sonst erkennen, dass du mit uns bist? Und dann in Vers 17, Gott erhört und sagt so schön, der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich dir erfüllen. Eins kann ich dir sagen, Gott erfüllt nicht jeden Wunsch, den du hast. Aber eins kann ich dir sicher zusprechen, Gott erfüllt jeden Wunsch, wenn du so betest. Das will Gott auf jede Fälle erfüllen, auf alle Fälle erfüllen. Und deswegen können wir hier auch voller Vertrauen beten, dass Gott uns das möglich macht. Und dann die letzte Bitte. Und hier höher geht es nicht, was der Mose dann betet. Er sagt dann einfach, Gott, nachdem er das alles schon besprochen hat, und Gott gesagt hat, okay, dieses halsstarrige Volk, dieses Volk, das so abgefallen ist, Gott will sich wieder zu ihm stellen und dann betet Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Gott, Ich will wirklich dich erkennen durch und durch. Ich will, dass du dich jetzt zeigst, wie du bist, damit ich auch sicher sein kann, dass du mit uns gehst. Und das ist dann sein höchster Wunsch. Lass mich doch deine Herrlichkeit erkennen. Was ist unser höchster Wunsch? Was ist dein höchster Wunsch? Deine größte Bitte, wenn du dich an Gott wendest? Ich sag dir, es geht nicht höher als hier bei diesem Gebet, das Mose an Gott richtet. Und wir als Gemeinde, wir können auch nicht besser beten wie so. Gott, lass uns deine Herrlichkeit erkennen. Wir wollen wissen, wer du bist. Und ich selber, ich weiß von mir, ich habe nur einen Bruchteil von dem, was der Mose hier erlebt und von dieser Sehnsucht. Und diese Herrlichkeit, die drückt sich natürlich unterschiedlich aus. Und hier ließe sich noch viel erzählen. Die Zeit ist fortgeschritten. Gottes Antwort ist das Interessante. Was sagt denn Gott da drauf auf diese Bitte? Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dann lesen wir hier in Vers 19, er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Also Gott sagt, okay Mose, ich zeig dir, wer ich bin. Ich sag dir, was mein Name ist. Ich werde den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Und dann, was ist denn der Name Gottes? Was zeichnet Gott aus durch und durch? Nach diesem Text hier heißt es, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Oh. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich will gnädig sein, wie ich gnädig bin. Und Gott, das zeichnet dich aus? Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Du willst gnädig sein, wem du gnädig bist, und was ist, wenn ich nicht dazugehöre? Okay, Paulus sagt, fragt dann auch in Römer 9, da bezieht er sich nämlich drauf und sagt, ist das ungerecht? Ist das ungerecht? Wenn Gott so handelt, wie er es hier sagt, das ist mein Name, das ist meine Herrlichkeit. Ich bin absolut frei, meine Gnade dem auszuteilen, dem ich es will, und ich lasse mich da in keinster Weise von irgendjemandem beeinflussen. Paulus sagt dann in Römer 9, was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Und jetzt hört mal. Jetzt könnte man sagen, jetzt würde er uns mal erklären. Nein, denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wes ich mich erbarme, und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Gott ist absolut frei, und das zeichnet ihn aus. Er erwählt, wen er will. So heißt es hier, wem ich gnädig bin, bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und wenn du jetzt hier sitzt und heute Morgen sagst, ja, und mir? Ist er mir gnädig? Hat er mich erwählt? Dann sage ich dir, indem du hier sitzt und indem du gerade meine Botschaft hörst, ist Gott dir gnädig. Und er ruft dich auf zum Glauben. Und er will dich retten durch und durch. Und das ist eigentlich jetzt dann hier zu Ende. Mose, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Okay, Gott, du erbarmst dich über dieses Volk. Dieses Volk braucht so sehr die Gnade Gottes, und Gott gibt sie. Gott führt sie ja dann weiter. Es geht, diese Geschichte geht weiter. Und was dann halt jetzt hier dann weiter noch geschrieben ist, da dachte ich, Danny, was willst du den Gemeinden noch sagen über das, was dann da steht. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Hier kommt so klar durch, was für einen heiligen Gott wir haben. Mit dem treibt man keine Spielchen. Und dann sagt er, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das war. Gott legt seine Hand auf Mose, nicht eine wirkliche Hand, sondern eine bildliche Hand. Und dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Was ich weiß ist, eines Tages werde ich Gott sehen. das hilft mir zu sagen, okay, das kapiere ich jetzt nicht. In den Felsen stellen und dann in die Spalte stellen, dann zieht Gott vorüber und dann gucke ich ihm hinterher und dann sehe ich ihn. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich weiß, wir haben einen heiligen Gott. Wir haben aber einen heiligen Gott, mit dem wir reden können, wie mit einem Freund. Mit dem wir reden können, als wenn er neben uns sitzt. Und mit dem wir reden und der mit uns redet. Und die Bitten, die können wir an ihn wenden, dass es uns um ihn geht. Dass er sich auszeichnet in unserem Leben, dass er mit uns ist. Und dazu lade ich uns ein. Das war ein Gespräch unter Freunden. Lass uns, wenn wir mal mit Freunden reden, vielleicht an Gott denken und sagen, ey, gut, dass ich mit Gott so reden kann wie mit meinem Freund. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Sonntag. Wir werden gleich noch das Abendmahl feiern, aber jetzt übergebe ich nochmal an Dedo.